Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
In wie vielen Tagen haben die geheiratet? Also er meinte ja, sie hat sich ja dann um meine Wunden gekümmert oder irgendwie sowas.
Das ist am nächsten Morgen, so
war das nur eine Blitzhochzeit, so ein Las Vegas-Ding quasi?
Ja, krass. Okay. Wir waren kurz in Las Vegas.
Las Vegas-Hochzeit in Restaurant.
Sag mal, Lisa und Laura, zu welchem Ort in Westeros und oder Essos würdet ihr eigentlich zuerst mal gerne reiten?
Reiten?
Ja. Oder reisen?
Reisen.
Reiten, reisen, wie auch immer.
Muss ich reiten? Okay, wenn ich reise.
Du kannst auch auf den Drachen fliegen, wenn du zufällig einen hast.
Okay, gut. Gibt es keine Konsequenzen? Oder also könnte ich es in so einer Bubble, also ich würde nicht gleich sterben?
Naja, also ich weiß nicht, mein,
okay, was kommt jetzt?
Willst du so in die, keine Ahnung, in die Weite oder sowas während des Kriegs?
Ich würde definitiv gerne nach Valyrien.
Ja, aber dann vielleicht vor dem Doom of Valyria, meinst du? Oder willst du es miterleben und dann so einer Glinda-Bubble da drüber schweben? Ja, genau.
auch danach. Ja. Ich finde es einfach total interessant, auch die Ruinen. Würde ich mir auch anschauen. Aber es ist natürlich gefährlich.
Ja, ach stimmt, Valyrien wäre natürlich cool. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist sowas so Dawn noch ganz nice, weil da sind ja tendenziell die Leute so ein bisschen auch entspannter oder jedenfalls mit so gesellschaftlichen Dingen. Aber es ist mir vielleicht, ich meine, es ist schon warm, aber ich weiß nicht, ich muss ja nicht für immer da bleiben. Ich kann ja erstmal da vorbei und checken.
Geht nur ums Reisen, jetzt wo du hin willst.
Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich hatte eigentlich auch Bock so.
Dann denk doch mal an die Mauer.
Ach so, ja.
Ja, also ich würde das schon mal sehen. Das Ding ist, ich reise ja auch gerne mal in so kältere Länder. Also ich hatte auch Bock, mal so auf der Mauer zu stehen. Aber ich weiß, ich stelle mir gerade vor, wie ich so als Touristin da ankomme und dann die ganzen Leute so an der Wall sind, so, was will diese dumme Touristin jetzt hier?
Und erst mal so Selfies machen.
Genau, und dann kommen so White Walker und dann ist so voll was los und ich stehe da einfach nur so richtig im Weg. So, das wäre so richtig blöd.
Ja, also ich habe mir gedacht, ich könnte, also die Stadt Yi-Ti und das geheimnisvolle Land der Ashai in Essos klingt ja eigentlich ganz spannend. Vor allem natürlich, weil wir so wenig darüber wissen. Aber ich glaube, als erstes so eine sichere Touristendestination wäre wahrscheinlich Highgarden oder Rosengarten. Da würde ich wahrscheinlich als erstes hingehen. so auf den Bildern, die ich so auf den Fanarts, die ich so gesehen habe, sieht das echt ganz schick aus. Und wir haben tatsächlich gar nicht so viel davon gesehen in Game of Thrones. Ich glaube, das wäre dann
vielleicht
so meine
Vielleicht nicht ganz Wahl. So stressig wie die Mauer oder so.
Ja.
Ich glaube, ich würde auch gerne nach Harrenhal. Aber auch zu der Ruine.
Aber es spukt da, Laura.
Ja, ich weiß, deshalb.
Also solange du nicht sagst, diese Ruine gehört jetzt mir, bist du, glaube ich, safe. Insofern,
ja, alles gut. Stimmt. Das würde ich nicht machen. Ja.
Diese Ruine gehört jetzt mir.
Okay, es klingt auch eine gute Wahl.
Ja, Laura macht so, Laura geht da so aus archäologischer Sicht dran, habe ich das Gefühl, an die Frage.
So eine morbide Neugierde. Wenn ihr irgendwelche spannenden Ziele hättet, wo ihr gerne mal hinreisen wollen würdet in der Welt von Game of Thrones, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ansonsten herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Ja, der große Kampf ist geschlagen, doch noch ist die Geschichte von Duncan nicht vorbei. Im Staffelfinale von A Knight of the Seven Kingdoms müssen noch einige Storyfäden zusammengeführt werden. Wie wird es mit Duncan und Egg weitergehen? Hat uns die erste Staffel überzeugt und so weiter? Darüber müssen wir in dieser Folgenbesprechung natürlich unbedingt reden. Wir, das sind Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mag. Hallo Lisa.
Hallo.
Laura Samide, unsere Drehbuchexpertin. Hallo Laura.
Hallo.
Und ich, Fabian Douglas, mich kennt ihr ebenfalls von GigaTV Mag. Aber bevor wir uns von Duncan verabschieden, erstmal ein wenig Werbung. Jedes Jahr bringen die Hersteller neue Handys auf den Markt. Neue Handys sind natürlich eine tolle Sache für Technikfans, aber wie können neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Mit seinem One-for-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird, mindestens 1 Million jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück nach Westeros. Wie immer bei diesen Folgenbesprechungen, Achtung Spoiler. Wir gehen jetzt die Folge Schritt für Schritt durch und da kann es dann natürlich auch dazu kommen, dass wir eventuell Sachen enthüllen oder verraten werden. Ja, dann fangen wir doch mal an mit dieser, wie ich finde, traurigsten Episode der ganzen Staffel. Ich weiß nicht, ob euch das auch so ging. Wobei, so traurig fängt sie ja gar nicht an, denn Duncan ist gar nicht tot. Yay! Yeah, trotz Nekrose frage ich mich ja, weil der Maester guckt da ja seine Wunden an. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Steckt da sogar seinen Finger in die Wunde und riecht da mal dran. Ne?
Oh, zum Glück habe ich das nicht gesehen.
Ja, und sagt so, der Mann liegt im Sterben. Aber Lyanna sagt, ach, ihr habt ja gar keine Ahnung. Wobei, wenn mir ein Maester sagen würde, eure Wunden sehen nicht so gut aus, dem würde ich ja zuhören, aber irgendwie, also Spoiler, Duncan überlebt diese Folge. Scheinbar ist er echt krass hart im Nehmen und so ein bisschen Infektion und Nekrose hält ihn auch nicht ab.
Ja, ja. Und Baratheon ist schon wieder im Partymodus und will mit Dank irgendwie, weiß ich nicht, wo wollen die hin? Nach Tarth oder so?
Ich glaube, ja. Ach so, ich dachte, sie wollten wieder zurück in ihr eigenes Land.
Ach, ja, er hat den. Ich hatte auch erstmal irgendwie verstanden, dass er ihm eine Stelle anbietet, so, ne?
Ja.
Und mit wieder zurück nach Storm's End.
Aber was für eine Stelle? So eine Partystelle oder was?
Also, ja, also ich muss sagen, also er hat ja gesagt, so wenn du mitkommst, werde ich dich wie einen Bruder lieben. Und im Game of Thrones Universum ist es ja nicht unbedingt eine eindeutige Aussage. Wenn man bedenkt, das ist ja gerade diese Episode, wo wir haben ja schon mal überlegt, was hier Lyanna Baratheons Game ist. Und es gab ja diese Episode, wo er Duncan so auf dem Hintern gehauen hat. Also ich habe das Gefühl, das wird eher so eine Party-Sache.
Ja, ich habe also, der Raymond sagt es dann, glaube ich, irgendwie, dass er Duncan als Stag anheuern will oder haben will. Stag, also Hirsch. Und im Englischen gibt es ja die Stag Night, also den Junggesellenabschied. Irgendwie so, er will ihn irgendwie so als Junggeselle haben. Das klingt natürlich schon so.
Also hotten Typen, der mitkommt. So.
Ja. Also klingt relativ eindeutig.
Ja, ne?
Ja, insofern mal sehen. Und mir sind noch so ein paar Sachen bei der Unterhaltung aufgefallen. Zum einen sagt Lyanna ja, also Prinz Baelor, he risked nothing and the gods don't favor a fraud. Als es darum ging, dass Duncan eben gesagt hat, ja, es ist echt schade, dass er gestorben ist. Und Lyanna war so eher wenig traurig. Und das würde dann ja wieder so da zurückführen, was wir uns da vorher gefragt haben, ob diese Frage ja gestellt wurde, ist es wirklich ehrenhaft, gegen seine eigene Königsgarde zu kämpfen, weil die einem ja nichts tun dürfen? Und zumindest für Lyanna ist die Frage oder die Antwort eindeutig, nee, ist es nicht. Also vielleicht ist es tatsächlich hier selber schuld gewesen von Prinz Baelor, dass er sich da auf gegen seine Königsgarde gestellt hat.
Ja, ich hatte eher das Gefühl, als wenn Dings hier Lyanna vor allem so ein bisschen sauer war, dass halt Duncan jetzt den so hervorhebt, Baelor, weil ich glaube, also für mich klang das ein bisschen so, dass sie zwar alle ihr Leben riskiert haben, aber die anderen Lords, die nicht regieren, die haben ja auch noch ihren Stand eigentlich riskiert oder irgendwelche Allianzen vielleicht. Was man halt als Targaryen jetzt nicht unbedingt hatte. Deswegen hatte ich eher den Eindruck, als wenn er deswegen sauer ist. Und das mit den Göttern war eher so zweitrangig. Aber auf jeden Fall auch ein Punkt.
Ja, und ich finde, es kommt halt noch ein bisschen dazu, also worüber wir auch schon vorher gesprochen haben, dass die Lords und Ladies von Westeros haben halt einfach wirklich keine Lust mehr auf die Targaryens.
Ja, jetzt kommt ja schon wieder mit den Targaryens an, ey. Mhm. Dabei bin ich doch hier, ja. Lyanna Baratheon.
Und er spricht noch was an, er sagt, es wird ein Krieg kommen und das wird ja wahrscheinlich die dritte Blackfyre-Rebellion sein durch Aegor Rivers. Das war einer der Unterstützer von Daemon dem Ersten von Blackfyre. Und es ist tatsächlich so, vielleicht, wir haben ja auch in der vorherigen Folge drüber geredet, ja, wenn man halt nicht alle Bastarde umbringt oder alle Unterstützer, upsi, dann kann schon mal so eine weitere Rebellion vom Zaun brechen. Das zahlt ja auch so ein bisschen darauf ein, was Rafe gesagt hat. Die hat ja auch irgendwie gemeint, ja, du denkst, es ist jetzt, die Schlacht ist vorbei, der Krieg ist vorbei, aber es ist ja nie vorbei. Mhm. Also die Serie spielt auch schon so ein bisschen darauf an, dass es noch eine weitere Blackfyre-Rebellion geben könnte.
Naja, und es geht halt noch weiter, wenn man drüber nachdenkt, wie viel Kriege ständig in Westeros sind. Also das ist ja alles andere als so eine stabile Herrschaft dort. Und das jetzt schon aber über Jahrhunderte hinweg. Und ja, die Targaryens herrschen halt. Aber das heißt nicht, dass irgendjemand davor gefeit ist, nicht in irgendeinem Kampf zu fallen, weil doch irgendwann immer wieder die nächste Rebellion kommt, der nächste Krieg kommt, der nächste Aufstand kommt, der nächste Drachentanz kommt, irgendwelche Geschwister sich miteinander nicht klar sind, irgendwie wer jetzt halt hier irgendwie herrschen soll. Und das zieht sich ja dann auch bis Game of Thrones weiter durch, ne? Also es geht halt die ganze Zeit immer um diesen Thron. Mhm. Und das Game of Thrones ist allgegenwärtig.
Es hat schon viel früher begonnen, ja.
Also wir haben ja natürlich aktuell noch keine Serie davon. Wir haben halt House of the Dragon, die in diesem Jahr rauskommt, und so ein paar andere Game of Thrones Prequel, Sequel, sonst was Serien, die angedacht oder vielleicht auch geplant sind. Guckt ja gerne unser GigaTV Mac Video an. Aber vielleicht wäre das ja tatsächlich eine interessante Serie um die Blackfyre Rebellion. Also würde euch das interessieren, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und dann habe ich noch eine zentrale Frage, die in dieser Unterhaltung aufgeworfen wird, die auch so schon in der Folge davor oder die wir uns auch schon gestellt haben. Warum haben die Götter Duncan jetzt begünstigt und nicht Prinz Baelor? Das ist ja auch das so eine wirklich brennende Frage, die Duncan eben umtreibt. Und Lionel sagt da so beiläufig, naja, also wirklich begünstigt haben sie dich jetzt auch nicht. Das ist eher so, sie machen sich eher über dich lustig.
Ja, aber die ganzen Verletzungen.
Und er sagt aber auch, dass er selbst ein Fraud ist, also ein
Betrüger.
Ein Betrüger.
Mhm. Das ist also das Lionel selbst oder das Duncan?
Nein, Dank sagt das.
Ach, Dank sagt das, ja.
Über sich selbst.
Ich glaube, wir wissen auch nach dieser Folge, warum er das so sieht. Also nicht nur, weil er nur in Anführungszeichen ein Heckenritter ist. Weiß nicht, ich glaube, da reden wir später nochmal drüber. Aber das ist auf jeden Fall so mit diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch diese Folge. Und schauen wir mal, ob es dann am Ende der Folge darauf eine Antwort gibt. Als nächstes haben wir dann die Beerdigung von Baelor.
Ich möchte davor was sagen. Ich fand diesen Übergang so evil von diesem in der letzten Sekunde quasi von dieser Baumszene zwischen Baratheon und Duncan. Er sagt ja so, ja, also wenn du halt mit willst, the caravan departs after the roast, sagt er auf Englisch. Und dann kommt ein Schnitt auf diese Feuerbeerdigung von den Targaryens, wo jemand ja buchstäblich geröstet wird. Und ich saß da nur so, oh Gott, das haben sie jetzt nicht wirklich gemacht. Das wollte ich nur kurz nochmal erwähnen, dass das ein bisschen morbide, aber auch ein bisschen
ich weiß nicht, ob ich würde das Leine sogar zutrauen, dass er das damit gemeint hat, aber ich glaube
ja,
nicht.
Ja, ich habe auch überlegt, ob es damit gemeint war oder ob es nur so ein Schnitt war, der dann quasi das gemeint hat.
Auf jeden Fall. Da kommt dann eben die Beerdigung und Duncan kommt aufgrund seiner Verletzung zu spät, wobei, ob er da wirklich zugelassen worden wäre, ist nochmal die andere Frage. Aber er kann sich dann eben dort an der Stelle mit Valar Targaryen unterhalten, also dem Sohn von Baelor. Und auch es ist eine sehr kurze Szene, aber auch eine sehr traurige Szene, weil man eben sieht, dass Baelor halt tatsächlich auch ein geliebter Vater war. Und der ist jetzt halt tot.
Ja, es war eben einfach ein stabiler Typ. Und dann fragen sich auch nochmal, fragen sich alle Leute, mit denen Dank redet, warum die Götter ihn begünstigt haben.
Ja, der Arme. Ja, wirklich. Das ist ja jetzt echt eine schwere Frage. Eine Frage für die Maester.
Ja.
Als nächstes sehen wir dann Raymond. Der hat nicht nur ein neues Schild mit einem grünen Apfel. Er hat auch geheiratet in der Zwischenzeit, ja. Und damit ist auch die Identität der grünen Lady gelüftet, wie wir sie so genannt haben. Sie heißt Rowan und sie ist eine Erfindung der Serie. Also ich habe mal gegoogelt, habe nichts zu ihr gefunden. Die haben sich wahrscheinlich die Serienmacher ausgedacht.
Und sag mal, wie viel Zeit ist jetzt vergangen zwischen dem Ende des Kampfes und dieser Szene vor dem Zelt? Also in wie vielen Tagen haben die geheiratet? Also er meinte ja, sie hat sich ja dann um meine Wunden gekümmert oder irgendwie sowas.
Das ist am nächsten Morgen. So
war das nur eine Blitzhochzeit? So ein Las Vegas-Ding quasi?
Ja. Krass, okay. Wir waren kurz in Las Vegas.
Las Vegas-Hochzeit in Westeros.
Ich hatte natürlich so leicht schlechte Vibes, weil die hatten ganz offensichtlich Sex und dann hat gleich Rowan gesagt, ja, und jetzt bin ich schwanger. Mhm. Und wie wir alle heutzutage wissen, so schnell geht das nicht.
Ja, ich weiß auch nicht, in dem Moment da habe ich auch kurz überlegt, ob Dank die ganze Geschichte so, weil der stand da auch so vor und war so, ist das wirklich so? Aber dann haben wir eigentlich Dank eher als Charakter, der jetzt nicht ganz so schnell ist, charakterisiert.
Ich habe das auch aber so ein bisschen so gelesen, dass er halt noch nicht so wirklich viel Erfahrung mit Frauen gemacht hat.
Ja, ja, das stimmt.
Und dass er deshalb auch so ein bisschen peinlich berührt ist, weil er so,
ja, so ist das.
Ja, Sex.
Das weiß ich. Stimmt, das kann er nicht. Das kann eher sein.
Ich hatte auch schon mal Sex.
Ja.
Ja, ja, aber then again muss man ja sagen, dass Raymond, ich weiß nicht, ob er verstoßen wurde, auf jeden Fall ist er in seiner Familie jetzt nicht besonders beliebt, weil er sich eben gegen seinen Onkel gestellt hat. Also er hat in einem sehr unzeremoniellen Zelt übernachtet. Das heißt, Rowan hat ihn wahrscheinlich eher nicht wegen seines Geldes geheiratet, denn es ist recht offensichtlich, dass er nicht so viel hat oder dass er jetzt erstmal nicht so das große Tier ist. Vielleicht, das gibt mir zumindest so ein gutes Gefühl, dass ich mir denke, nee, die haben schon aus Liebe geheiratet. Zwinker, zwinker.
Ja. Weiß ja nicht, ein bisschen random die Szene, aber immerhin wusste man dann, wurde das mit der Frau ein bisschen aufgelöst.
Ja.
Ich fand's auch gut, das hatte eigentlich das Schild, wo der Apfel drauf war, hatte doch auch die Form eines angebissenen Apfels, oder habe ich mir das eingebildet? Also das Schild hatte eine richtig komische Form, das war so von innen so ausgehöhlt.
Ja, und das, ja.
Und dann habe ich gedacht, ist das praktisch zum Kämpfen, wenn das so eine angebissene Apfelform hat? So ist das.
Ist, glaube ich, kein angebissener Apfel gewesen.
Ist das ergonomisch? Nee. Okay.
Ich vermute, das ist so ein Turnierschild. Also das ist halt für die Tjost gedacht, dass du vielleicht da so deine Lanze drauflegen kannst oder
das
so.
Das ergibt deutlich mehr Sinn. Ja.
Also solche Schilde, ich meine, es gibt ja unterschiedlichste Schilde. Es gibt ja welche, die trägst du halt irgendwie zum Turnier. Es gibt halt welche, die sind halt irgendwie nur für die Heraldik wichtig. Und dann gibt's halt Kriegsschilder, die sehen nochmal anders aus wahrscheinlich. Insofern ist es, glaube ich, der Grund dafür, warum das so seltsam aussieht.
Ich dachte kurz, er hätte sein Schild vielleicht nochmal so komplett redesigned und nicht nur einen Apfel raufgemalt, sondern es irgendwie auch ausgehöhlt, aber ja. Deine Erklärung gibt doch deutlich mehr Sinn.
Und dann Duncan kriegt ja wirklich keine Ruhe. Er wird dann von den Wachen zu Prinz Maker gerufen. Und jetzt wissen wir auch, wie ist der so drauf? Also ist er jetzt irgendwie wütend auf Duncan? Gibt's da jetzt ein nächstes Donnerwetter? Aber tatsächlich nicht. Also man merkt auch hier, dass wie beliebt Bannon war. Also Maker, sein Bruder, ist also wirklich erschüttert und in großer Trauer, würde ich sagen. Und was wir ja in der Folge davor auch so gesagt haben, oh je, jetzt hat sich Duncan mit Prinz Arryn so einen Feind gemacht. Ja, Pustekuchen, der wird nämlich von seinem Vater in den Osten zu den Freien Städten geschickt, um aus ihm einen besseren Mann zu machen. Spoiler, wird eher nicht so passieren, aber der ist auf jeden Fall jetzt erstmal so aus der Geschichte weg.
Ist nicht, aber ja? Die Puppenspielerin ist ja auch in die Freien Städte geflohen. Es
klang eher, ich dachte Dorn.
Nach Dorn geflohen. Ah ja, okay, ja. Stimmt. Ist irgendjemand nicht in die Freie Städte auch? Nee. Okay.
Aber ich dachte auch, vielleicht haben wir aber auch nur über die Freien Städte geredet. Aber
das war in der letzten Folge einfach, die wollten in die Freien Städte fliehen.
Genau.
Der kleine Dank.
Der kleine Dank war das. Okay. Aber von den Erwachsenen wollte es erstmal niemand. Und dann spricht Maker das, ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, das Flüstern des Volkes an. Also, dass das Volk so hinter seinem Rücken reden wird, dass er seinen Bruder getötet hat. Und Duncan sagt ihm so zu Recht auch, naja, also ihr habt halt den Morgenstern geführt, so da ist schon was dran. Aber er sagt eben auch, ja, aber auch ihr seid schuld. Da haben wir es wieder so, die Schuldfrage, wer ist schuld und auch warum hat Duncan überlebt, warum hat Baelor nicht überlebt.
Ich finde es so interessant, dass sie auf der einen Seite natürlich sehr viel immer mit den Göttern argumentieren und dann gleichzeitig aber doch diese Schuldfrage so sehr hoch über ihnen hängt.
Stimmt.
Weil wenn man nämlich eigentlich wirklich den Göttern vertraut oder die Götter dafür verantwortlich wären, dann wäre das ja alles fein, weil die Götter hätten das ja alles geplant und dann wäre niemand schuld.
Oder vielleicht ist das dann schon die abgeschwächte Version. Vielleicht wäre er sauer gewesen auf Dank, wenn er quasi nicht geglaubt hätte, dass die Götter das entschieden hätten. Und das war ja nur so eine, ja, die Götter haben es, aber irgendwie war es auch du. Aber ja, so ein bisschen Doppelmoral ist es schon irgendwie. Also ergibt nicht so richtig Sinn.
Ich find's halt interessant, weil ich glaube, was ich interessant an dem Dialog zwischen den beiden fand, war auch, dass die Leute halt ihn dafür verantwortlich machen würden und er das auch so ein Stück weit, also dass er, also dass Meka selbst auch so ein bisschen die Rolle des Bösewichts für sich jetzt irgendwie auch akzeptiert, indem er dann eben sagt, ja, es ist halt so. Aber die Leute wissen halt nicht, was wirklich dahinter steckt. Aber ich weiß schon, also der kam mir reflektierter vor, als ich ihn zunächst eingeschätzt habe. Also weil wir haben ja am Anfang vor allen Dingen Belor als reflektierten Menschen kennengelernt. Und da war ich positiv überrascht, dass er so reflektiert ist.
Ja, ich hätte auch gedacht, er ist ein bisschen anders drauf.
Ja.
Aber was ich auch interessant fand, war, die hatten ja auch diese Unterhaltung darüber, dass Dank meinte, ja, er kann, also da haben sie nochmal drüber gesprochen, wenn er quasi das Turnier nicht angetreten wäre und einfach sich hätte seinen Arm und seinen Bein abhacken lassen, das wäre ja quasi auch nochmal eine andere Version der Bestrafung, die hätte stattfinden können, ob er das nicht einfach hätte machen sollen, weil in welcher Welt ist ein Fuß eines Heckenritters mehr wert als das Leben eines Prinzen? Und dann haben die ja nochmal drüber gesprochen und hat Dank ja so vor sich hin überlegt, ja, vielleicht, also was ihm jetzt einfach weiterhilft, ist, dass er einfach hofft, dass irgendwann die Situation kommen wird, in dem halt eben sein Fuß wichtiger ist als das Leben eines Prinzen. Also einfach, weil es quasi dann in der Situation einfach passt, dass er da ist und nicht der Prinz. Und meinte halt Mekor so, ja, Herr, safe nicht. Hallo, du bist ein Heckenritter, das ist ein Prinz. In welcher Situation sollte das irgendwie gut sein, dass du an dessen Stelle bist. Aber ich habe gedacht, wenn es schon so gesagt wird, dann muss das doch passieren in den nächsten beiden Staffeln oder in dem weiteren Verlauf der Geschichte, dass es da irgendwie eine Situation gibt, wo es gut ist, dass Dank da ist und nicht Baylor. Sonst wäre es ein bisschen, also sonst hätte man es ja nicht so aussprechen müssen.
Naja, es kommt immer wieder so durch, ne? Also ein bisschen das, was Lionel gesagt hat, ja auch. Du weißt halt eigentlich nicht, wofür es gut war, bis das Ende kommt, ne?
Ja, stimmt.
Und erst wenn du zurückschaust, wirst du verstehen, warum es so war.
Ja, aber ich kann auch verstehen, dass Merkur das nicht so cool fand, als er das so ausgesprochen hat, weil er ja in dem Sinne gesagt hat, so, ja, vielleicht ist doch ganz gut, dass dein Bruder gestorben ist und nicht ich. So.
Ja. Naja. Vielleicht wird das in der Serie sogar auch beantwortet, die Frage. Zwar nicht direkt, aber vielleicht indirekt, da kommen wir dann später noch dazu.
Mhm.
Und dann kommen wir doch zu dem Angebot, was Maker macht, nämlich du darfst Egg auf Summer Hall trainieren und dann wirst du auch vom Waffenmeister trainiert, der dann halt dein sehr unzureichendes Rittertraining abschließt. Eigentlich ja ein Sechs am Lotto. Also das wäre ja, also besser geht's ja eigentlich gar nicht.
Mhm.
Aber trotzdem lehnt Duncan ab. Hat euch, also klar, ihr wisst ja, das gibt noch andere Bücher von Duncan, aber hat euch das überrascht oder eher, nee, das ist so in Character?
Ja, es ist wieder das, was Laura am Anfang schon meinte, als es darum ging, ob er der Squire, also ob Egg mitkommt zu dem Turnier. Da meinte Laura ja auch so, ja, natürlich muss er aus dramaturgischen Gründen erstmal Nein sagen und ich glaube, das war wieder so die gleiche Situation.
Ja und nein. Ich glaube, also ich finde, es macht schon auch Sinn, weil er, glaube ich, jetzt nochmal so gelernt hat, dass sein ursprünglicher Instinkt, unter dem Radar zu fliegen, gar nicht so falsch war. Weil was ist jetzt passiert, ne? Also ich meine, es hat ihm jetzt, ja, es ist absolutes Drama passiert, weil er halt irgendwie einmal irgendwie so aus dem Schatten herausgetreten ist und es wäre alles nicht so schlimm gewesen, wenn er weiter irgendwie unsichtbar geblieben wäre. Und ich glaube, ich finde das halt, ich mag auch diese Vorstellung, und darüber haben wir ja auch schon gesprochen, irgendwie bei der Folge, wo Lionel das zu ihm sagt, irgendwie, warum drückst du dich dann da hinten so rum, dass dieser unglaublich große Typ, dieser große, breite Typ, dass der eigentlich, wenn der eine Superkraft haben könnte, dann würde er sich wahrscheinlich aussuchen, unsichtbar zu sein, weil das ihm einfach am meisten entgegenkommen würde, weil er halt einfach, der will nicht im Mittelpunkt stehen, der möchte nicht, dass die Leute ihn anschauen.
Ja, weil das eben das ist, was er in Flohloch gelernt hat, wie wir durch die vorherige Folge eben gelernt haben. Da ist es super praktisch, wenn du unsichtbar bist oder wenn du nicht besonders auffällst. Denn wenn du auffällst, dann gibt es Ärger.
Ja. Ich habe auch eine andere Theorie, warum er erstmal abgelehnt hat. Aber es passt vielleicht eher zu der Szene, die danach kommt. Aber soll ich es einfach trotzdem jetzt sagen?
Nee, also direkt im Anschluss, die würde ich jetzt nämlich zu sprechen kommen. Denn Egg hat natürlich gelauscht. Und dann setzen sich Duncan und Egg erstmal nebeneinander und Duncan ist so, also komplett fertig. Er will auch gar nicht auf die Frage antworten, ob er jetzt irgendwie große Schmerzen hat.
Mm.
Und dann dazu würde das ja jetzt passen, oder Lisa?
Ja, beziehungsweise eigentlich auch noch eher zu der und der danach. Soll ich es trotzdem einfach schon sagen?
Ja, sag
dann. Ja, sag.
Genau. Also danach, ich kann es nicht sagen, ohne die Szene danach.
Okay, dann mache ich noch eben weiter, weil okay. Dann sagt Egg sowas wie, ja, vielleicht bist du doch nicht der Ritter, für den ich dich gehalten habe. Und das führt uns dann zu einer weiteren Rückblende, nämlich zu einer kurzen Szene mit Arlen und Duncan. Da wird erstmal geklärt, warum heißt Arlen eigentlich Arlen of Pennytree oder Arlen vom Hellerbaum, erzählt er diese Geschichte. Und dann fragt ihn Duncan noch, warum habt ihr mich nie zum Ritter geschlagen? Und wir denken, dass Arlen in diesem Moment stirbt, ist auch echt tragisch. Ja, und damit haben wir ja eigentlich unsere Antwort, ne? Also ich war ja immer noch so derjenige, der gesagt hat, ach, das wäre eigentlich zu krass, wenn er jetzt ein Heckenritter ist, ein armer Typ, eigentlich mit das Herz im rechten Fleck hat und dann ist er noch nicht mal zum Ritter geschlagen worden. Oder lässt es die Serie weiter offen? Also, was meint ihr?
Ich finde, die Serie lässt es weiter offen.
Ich auch, außer ganz am Ende gibt's da noch eine Szene mit Sir Arlen. Wenn das wirklich die letzte Szene war, na, obwohl, dann lässt es trotzdem noch offen. Weil ich meine, es ist ja wieder nur ein Flashback und wir hatten ja verschiedenste Flashbacks und es heißt ja nicht, dass er nur, weil er in der einen Situation quasi keine Antwort drauf bekommen hat, warum er nicht zum Ritter geschlagen wurde, dass es in einer anderen Situation nicht passiert ist.
Hm. Naja, wir sind aber da schon an seinem Sterbeort, ne? Das ist schon der Baum vom Anfang. Das
heißt, er hat die Verletzung, also er hat nicht, ja. Man sieht die Verletzung nicht, aber man sieht diesen Stofffetzen an der rechten Seite, die er sich
aber,
da so rübergeschüttet hat.
Aber er ist ja nicht in genau der Sekunde gestorben. Selbst wenn er 30 Minuten danach gestorben ist, hätte er in den 30 Minuten noch Zeit gehabt, um Duncan zum Ritter zu schlagen.
Ja, genau. Und ich finde, dass sie das machen, also ich finde das so interessant, weil das wird ja in der Vorlage auch nicht beantwortet. Und,
Ach so.
Und echt nicht. Nee, ich glaube nicht. Also wenn ich mich richtig erinnere.
Also
korrigiert mich, wenn
ich
falsch liege in den Kommentaren. Also ich meine, es wird nicht beantwortet. Und ich glaube, diese Ambivalenz ist irgendwie auch wichtig, dass sich das irgendwie so...
Oh, das machen wir ja fertig jetzt. Das erfahren wir jetzt nie.
Okay. Aber ich muss auch sagen, ich finde, lustigerweise, ich war vorher ja davon überzeugt, dass die Serie erzählt, dass es nicht passiert ist. Und dadurch, dass sie jetzt diesen Trick angewandt haben, dass wir erst kurz dachten, ach so, okay, also es ist wirklich nicht passiert. Und dann wacht er wieder auf. In dem Moment habe ich dann so gedacht, also es ist doch passiert.
Ja, also genau, also dazu passt jetzt eigentlich so ein bisschen meine Theorie. Weil ich nämlich gedacht habe, dass, ich weiß nicht genau leider wieder, wie die Ritterregeln sind, das habe ich jetzt, da bin ich mir nicht sicher. Aber ich würde jetzt mal annehmen, dass man quasi, also Egg möchte ja Dunks Knappe sein. Und ich würde jetzt annehmen, dass man eigentlich nur ein Knappe von jemandem sein kann, wenn die Person ein Ritter ist, oder nicht? Das heißt, wenn Dunk kein Ritter ist und nur so tut, als wenn er ein Ritter ist und trotzdem Egg zu seinem Knappen macht, dann ist das ja quasi nicht legit so. Also dann ist quasi Egg ja gar kein richtiger Knappe, weil Dunk gar kein richtiger Ritter ist. Hm. Und das hätte ja A, weitreichendere Konsequenzen, wenn das dann irgendwann Mekor zum Beispiel rausfindet, dass er doch gar kein Ritter ist, dass dann die ganze Zeit, die Egg da verbracht hat, dann quasi nicht zählt in dem Sinne. Aber außerdem würde genau das ja wieder, wenn er jetzt kein Ritter ist, und trotzdem Egg anbietet, dass er mitkommen kann und für ihn der Knappe sein kann, würde das ja wieder gegen den Moralkompass von Duncan verstoßen, den wir ja schon angesprochen haben, dass er eben sich immer auf diese ritterlichen Tugenden besinnt und ihm das halt irgendwie wichtig ist, denen zu folgen. Und da hätte ich jetzt gedacht, dass er vielleicht, wenn er Egg jetzt nicht mitnimmt, dass das sozusagen die Reaktion darauf ist, dass er das nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Und dann habe ich so erklärt, dass er ihn doch mitnimmt, selbst wenn er kein Ritter ist, dass er vielleicht damit wieder Baelors Tod gut machen möchte, dass er sich Egg doch annimmt.
Naja, ich glaube, da wird ja dann zwischendrin, wird ja noch anderes verhandelt, ne? Was ja auch noch verhandelt wird, ist ja grundsätzlich irgendwie auch in dem Gespräch zwischen Duncan und Mekka wird das ja schon verhandelt. Kann man denn eigentlich, Targaryen so erziehen, dass sie nicht ausrasten irgendwo.
Ist es möglich?
Also ja. Es ist eigentlich, also kann man, also dieses Ganze, ich finde sowieso, also das finde ich, ich finde es so interessant, sowieso um die Targaryens drumherum, ne? Also wie viele Glaubenssätze in dieser Familie existieren, so dieses, es wird schon im Mutterleib entschieden, ob jemand verrückt wird oder nicht. Und du kannst eigentlich immer nur das eine oder das andere sein. Es gibt nichts dazwischen. Entweder wirst du Massenmörder oder du bist ein gerechter Herrscher.
Aber ist es nicht bei allen Westeros-Familien eigentlich so? Außer vielleicht ist es bei einigen ein bisschen weniger. Weil Targaryen ist ja schon sehr Klassisches und...
Ja, ich finde, bei den Targaryen ist es schon nochmal was Besonderes. Also bei den Beesburys ist es nicht so. Die sind alle lieb.
Ja, die haben aber auch, die sterben aber auch alle immer.
Ja.
Da kommen wir dann jetzt zur Beerdigung von dem lieben Herrn Beesbury. Denn auf der Beerdigung trifft Duncan den Prinz Darren. Und der redet ihm nochmal ins Gewissen. Das ist schon ein starkes Stück, dass du hier einfach auftauchst. Aber Prinz Darren hat trotzdem eine wichtige Unterhaltung mit Duncan. Er stimmt ihn nämlich so indirekt um. Also er ist ja, ich weiß nicht, vielleicht ist er sogar dahergekommen, um Duncan das zu sagen, dass auch Prinz Arryn nicht immer das Monster war oder dieses Arschloch war, für das wir ihn jetzt halten, sondern der war auch mal nett. Und da sagt er halt diesen Satz, er hat es als Kind gemocht, fischen zu gehen. Harter Schnitt auf den toten Fisch. Und wer mag es auch, fischen zu gehen? Egg. Also das ist natürlich das, was dann so den der Gedanke, der dann bei Duncan eingepflanzt wird, dass vielleicht auch aus Egg, der ja jetzt eigentlich ein echt netter Junge ist, dass vielleicht aus dem auch irgendwie so ein Monster werden kann.
Dann denkt er so, ja. Ich kann ihn noch beeinflussen und ihm das richtige Leben und die richtigen Werte mitgeben.
Wo wir auch wieder beim Thema Vorherbestimmung sind, ne? Also wenn das der Grund ist, dass Duncan überlebt hat, um Egg zu einem guten Targaryen zu machen.
Oh, und die Götter waren so, endlich kriegen wir vielleicht einen König, der nicht komplett verrückt ist.
Genau, und um Egg überhaupt erst in die Richtung zu bringen, muss ja an Baela auch sterben. Weil das ist ja die andere Familienseite.
Aber was hat denn gegen Baelor gesprochen? Der war doch, hätte doch auch einen vernünftigen... Aber weil Arya noch davor war... Nee, warte. War Baelor war der direkte Thronfolger.
Genau. Und du musst ja auf die andere Seite jetzt wechseln. Du musst ja zu Meka jetzt wechseln. Damit Egg ist Mekas Sohn.
Aber wieso, was hatten die Götter gegen Baelor, dass sie ihn ausgelöscht haben? Sie hatten...
Egg würde nie Thronfolger werden.
Ja, nee, ich weiß, aber warum sagen die Götter, hey, müssen zu Egg rüber switchen in diese Familienlinie, um ihn zum Thronfolger zu machen? Was spricht denn dagegen, dass Baelor Thronfolger wird?
Naja, wenn die Vorherbestimmung ist, dass Egg, so wie in der Vorhersage auch, irgendwann mal König wird, dann müsstest du Baelor umbringen. Muss Meka natürlich dann sterben und die älteren Brüder müssen auch sterben, damit Egg überhaupt erst König werden kann.
Also du meinst, dass quasi prophezeit wurde, dass wirklich spezifisch Egg König wird und nicht nur ein anderer Targaryen.
Nee, die Wahrsagerin also hat zu Egg gesagt, er wird König.
Ja, die Szene habe ich kurz vergessen gerade.
Und wenn das passieren sollte und man ihn aber zu einem guten Targaryen machen kann, durch einen Duncan, dann, wenn das der Plan der Götter ist, dann muss Baelor ausgeschaltet werden.
Dann wiederum hat die Fatih aber die Prophezeiungsfrau auch gesagt, dass Eggfall der Asi-König wird. Haben dann die Götter die Prophezeiung gehört und dachten sich so, we can change him in einen guten...
Genau, und die Frage ist aber auch, was sie ja offen gelassen hat, ist, wer ihn hasst.
Hat sie das offen gelassen?
Du wirst gehasst werden. Aber es ist ja nicht, also es ist nicht klar, ob das vielleicht dann auch das Haus Targaryen ist, was ihn hasst. Oder ob es das Volk ist, was ihn hasst.
Es war so irgendwie alle, die dich kennen oder alle, die deinen Namen kennen. Ja,
irgendwas hat sie schon gesagt, aber ich weiß gerade nicht.
Ja, ich glaube auch alle, die dich kennen, aber das ist halt once again, ne? Also es kann halt, das könnte sich auf die Familie beziehen.
Die dich wirklich kennen, die
wirklich wissen, wer du bist. Oder es könnte sich auf das Volk beziehen.
Tja. Aber ich glaube, also ich würde es tatsächlich so interpretieren, dass das der Grund ist, warum die Götter Duncan begünstigt haben. Auch wenn das jetzt in der Folge nicht so direkt ausgesprochen wird, ist das aber so, denke ich mal, das Logischste und Nachvollziehbarste. Und wir bekommen ja danach noch eine Folge mit Duncan und Meka. In der Zwischenzeit hat sich Duncan eben anders überlegt. Vorher darf noch die Tochter von Lord Ashford was sagen. Das fand ich ganz, ganz süß eigentlich, weil sie ist ja diejenige, die zu ihm Duncan gesagt hat, du bist groß und du bist doof und die dann so eine Ohrfeige angedeutet hat. Ja. Und jetzt sagt sie aber was anderes zu ihm. Jetzt sagt sie, hey, es war zwar mein Namenstag und er war richtig, richtig furchtbar, aber das lag nicht an dir, sondern das war richtig, richtig ungerecht, was die dir angetan haben. Genau.
Die ist so lustig, weil die Welt zirkelt sich halt, also die Welt dreht sich nur um sie. Weil das war natürlich Duncans größte Sorge, dass sie vielleicht sauer auf ihn ist, weil er ihren Namenstag kaputt gemacht hat.
Ja, aber ich fand es trotzdem nett, dass sie das zu ihm gesagt
hat. Ja, natürlich ist es total süß, aber es ist trotzdem so komplett vermessen einfach so. Ja, stimmt, Duncan hat echt kein Auge mehr zugetan.
Ja, das ist dieser Adelsdelulu, dass die halt, dass sie ist ja so aufgewachsen, dass alle sich nur drum kümmern, ja, was bei den Adligen abgeht.
Ja, und dann kommt Duncan doch noch zum Prinzenmaker und hat sich eben umentschieden. Er will Egg zum Knappen nehmen, aber eben nicht auf Summerhall. Und Maker lehnt ab. Und die Begründung ist auch eine besondere, weil also zum einen, erst sagt er so, ja, das gehört sich nicht, das ist nicht standesgemäß. Dann weist aber halt Duncan darauf hin, naja, also ich meine, deine anderen Söhne, die sind auch standesgemäß erzogen worden, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Schon ziemlich krass, dass er das so andeutet. Ne?
Ja, das hatte ich auch. Da könntest du auch seinen Kopf wieder für lassen für sowas eigentlich.
Aber Maker irgendwie geht darauf gar nicht ein, er weiß das irgendwie. Und er sagt dann noch was viel krasseres. Er sagt dann über Egg, er ist mein letzter Sohn. Mhm. Also obwohl ja seine Söhne noch am Leben sind.
Der letzte, wo man es noch retten kann.
Ja.
Aber war diese Szene davor oder danach, wo Egg mit dem Messer in Arians Raum gegangen ist?
Die war davor. Die war nachdem er mag fischen.
Ah ja, stimmt, genau. Ja. Weil da dachte ich mir so, hui, also.
Aber er weint dabei.
Ja, aber na toll.
Und du hast es auch mit den Haaren gesehen, also dass er so, die Haare sind schon ein bisschen nachgewachsen, ne? Also das ist ja das, was ihn mit seinem Bruder quasi verbindet, die Haare. Mhm. Und so langsam wie die Haare nachwachsen, wächst dann auch so langsam der Wahnsinn in ihn, keine Ahnung.
Ich habe mich halt gefragt, ob das aber auch so ein Punkt war, der dazu auch beigetragen hat, dass Mika quasi sich überlegt hat, okay, vielleicht ändere ich doch meine Meinung, weil dann das der erste Ansatz war von, also der Anfang vom Ende quasi, dass jetzt sein kleiner Junge, bei dem eigentlich noch was zu retten ist, mit dem Messer bei seinem Bruder im Zimmer auftaucht.
Ja, glaube ich das schon, dass das was damit zu tun hat.
Ja, ne?
Also so, und aber ich finde es auch interessant, wie er darauf reagiert, weil er reagiert nicht entsetzt darauf und sagt, halt, stopp, was machst du da, sondern er reagiert so verständnisvoll.
Ich verstehe es, so, aber
ich verstehe das. Ich war auch schon in der Situation, wo ich meinen Bruder umbringen wollte. Und weißt du was, ist mir aus Versehen jetzt wirklich passiert.
Ja, relatable Content. Aber er hat ihn in den Arm genommen noch. Das fand ich eigentlich auch ganz nett.
Ganz, ganz nett von ihm, ja.
Ja.
Ich vermute, er hat die Geschichten auch gehört von Egg, die Egg über Arian erzählt hat und dann weiß er die Vorgeschichte.
Ah, oh, ne? Ja, stimmt.
Also, aber trotzdem ist eine nette Geste. Dann kommen wir doch mal zum Abschied. Also Raymond hat Duncans Pferd zurückgekauft und Duncan gibt es ihm quasi als Hochzeitsgeschenk wieder zurück, obwohl er es nicht bezahlt hat. Aber es ist trotzdem ganz nett. Und wir wissen jetzt eben, Raymond steigt ins Cider-Geschäft ein, ist vielleicht auch besser für seine Gesundheit.
Und vor allem gibt es ganz viele Äpfel fürs Pferd da, wenn er es
Cider macht. Ja. Und dann auch sehr cool, Duncan schlägt dann den einen Penny in die Ulme, unter der er geschlafen hat. Also so ein Stück weit so als Erinnerung an seinen Herrn, aber auch so vielleicht als Emanzipation von seinem Herrn.
Vielleicht, wobei das Bild passt für mich irgendwie nicht so ganz, weil wenn Sir Pennytree vorher erzählt hat, dass die aus Tradition die Münzen in den Baum geschlagen haben, wenn sie in eine Schlacht gezogen sind, um danach die Münzen wieder zurückzuholen, wenn sie nicht gestorben sind, habe ich mich auch kurz gefragt, okay, Moment, kommst du jetzt in 10 Jahren wieder zurück, um den wieder abzuholen? Oder was ist das Bild gerade? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
Aber vielleicht ist es nicht die Schlacht. Also seine Schlacht ist das Ausziehen in die Welt mit Egg.
Maybe.
Vielleicht ist das Äquivalent für ihn. Aber ich war auch kurz so, Also.
Ja. Aber wir sehen dann am Ende von der Serie, wie er die Münze wiederholt und stirbt.
Also ja, korrekt, aber ich habe es eher so interpretiert, dieser Penny ist das Zeichen von Sir Arlen und er lässt das Zeichen von Sir Arlen zurück und es ist irgendwie schöner, das in den Baum zu schlagen, als es irgendwie in den Fluss zu werfen.
Insofern, ja, na klar.
Oder es auszugeben, keine Ahnung.
Und gleichzeitig hätte er es natürlich auch bei dem Baum machen können, wo er ihn beerdigt hat.
Aber vielleicht ist er in der falschen Richtung gewesen, der Baum.
Ja.
Könnte sein. Denn jetzt kommt Egg dann doch wieder und sagt, ja, also ich darf das und wird ganz großes Indianer-Ehrenwort und wird dann Knappe. Und dann reiten sie in den sprichwörtlichen Sonnenuntergang. Vorher klärt Egg noch Duncan über die neuen Königslande auf. Die heißen zwar Sieben, aber es gibt in Wirklichkeit Dorn. Das ist auch sehr schön. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch so, um zu zeigen, dass also nicht nur Egg viel von Duncan lernen kann, sondern dass halt auch Duncan so das ein oder andere von Egg lernen kann.
Und ja, es gibt ja davor diesen Moment, wo dann Sir Arlen noch so ein bisschen mitreitet und dann abbiegt und dann genau, quasi so metaphorisch Duncan verlässt und dann ist es so die neue Reise, was wir ja eben schon meinten.
Sehr schön, ja. Das ist auch ein schöner wow, Moment gewesen.
Da habe ich kurz geweint, weil ich dachte, nee, komm, Leute, ist das wirklich?
Da dachte ich, dass die Serie zu Ende ist. Aber nein.
Aber nein. Es gibt dann noch diese, ja, weiß nicht, Post-Credit-Scene will ich jetzt schon fast sagen.
Also auch habt ihr gesehen, ne? A Night of the Nine Kingdoms.
Ja, genau.
Echt?
Da stand das ganz am Anfang? Im Abspanntitel.
Oh, das habe ich übersehen. Okay, ja, wahrscheinlich, weil ich mir den Abspann nie ganz angucke. Aber okay. Witziges Detail. Und ebenso witzig ist, dass natürlich Egg nicht die Erlaubnis von seinem Vater eingeholt hat. Wir sehen danach, wie der Targaryen-Tross abreißt und Maker mal wieder nach seinem Sohn sucht. Ungünstig. Tja. Ja. Okay, das war die erste Staffel von Seven Kingdoms. Oder Nine Kingdoms?
Nine Kingdoms jetzt.
Also die letzte Folge, die war sehr wehmütig, sehr traurig. Aber trotzdem wollte ich mal fragen, wie hat euch denn die erste Staffel gefallen? Lisa, vielleicht fängst du mal an. Du warst ja von uns dreien so die kritischste nach der ersten Folge. Ja. Wie hat sich denn dein Bild über die 6 Folgen gewandelt oder hat es sich überhaupt gewandelt?
Also ich muss sagen, ich bin immer mehr reingekommen. Also bei der ersten Folge, ja, danach war ich ja wirklich noch nicht so begeistert. Irgendwie hat mich der Ton nicht so gecatcht, aber ich muss auch sagen, ich hatte den Eindruck, dass sie in der ersten Folge, also die erste Folge wirkt für mich irgendwie auch jetzt im Nachhinein anders als die Sachen, die danach kommen. Ich finde so, die erste Folge hat jedenfalls, also jetzt habe ich es ja nur einmal alles durchgeschaut und nicht nochmal von vorne angefangen, dann müsste ich nochmal gucken, ob es dann auch so ist. Aber ich finde, in der ersten Folge merkt man so richtig so, was die wollen mit der Serie. Und sie wollen einem zeigen, dass sie anders sind, wahrscheinlich als Game of Thrones, außer das eine Mal, als sie das Thema einspielen später. Und sie wollen zeigen, das ist jetzt hier ein bisschen witziger alles und es gibt lustige Gags, es gibt lustige, weiß ich nicht, physische Comedy und so. Und ich finde, das ist aber auch weniger geworden. Also diese Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben eigentlich in der ersten Folge, sind in den Folgen danach auch nicht mehr so häufig vorgekommen. Und deswegen kann es auch sein, dass es daran liegt, dass es mir mehr gefällt. Oder ich habe mich dran gewöhnt, das kann natürlich auch sein. Das ist mir nicht mehr ganz so doll aufgefallen. Aber ich bin wirklich mit jeder Folge mehr reingekommen. Und es hat mich auch interessiert, wie es mit den Charakteren weitergeht. Ich fand es irgendwie, ja, eigentlich ganz spannend, dass man doch so, oder dass ich so gespannt drauf war, wie es weitergeht. Oder auch so gefasst war von der ganzen Sache, weil es ja wirklich nur an einem Ort spielt die ganze Zeit. Und es ist ja eben nicht dieses große und epische der Mutterserie oder halt von House of the Dragon hat. Und ich war trotzdem dann eigentlich immer interessiert an manchen Stellen, wie zum Beispiel, sie hatten ja zum Beispiel diese eine Flashback-Szene, die dann vor dem Kampf kam, war man vielleicht kurz so ein bisschen raus. Ich glaube, mein Abschluss ist, also ich bin jetzt nicht so komplett gehypt wie bei den anderen Serien, aber ich fand es schon cool. Und ich will jetzt auch wissen, wie es weitergeht und ob sie Tansel finden in Dorne. Ja. Was meint ihr?
Laura?
Also ich mag die Serie richtig gerne. Ich war ja aber auch schon von Anfang an irgendwie so
drin. Du warst ja schon drin, richtig gehypt.
Und ich finde, also mir ging es auch in der ersten Folge ja nicht so, dass mich das so krass rausgebracht hat, dass es irgendwie slapstickig war. Ich habe das gar nicht als so slapstickig empfunden und habe es dann auch in der Folge nicht als so slapstickig empfunden, aber schon ein bisschen leichtfüßiger jetzt als House of the Dragon, weil House of the Dragon natürlich aber auch mit so einer ganzen Portion Drama reingeht. Und das, was ja auch irgendwie so von George R. R. Martin gesagt wird, dass es halt irgendwie, also es ist näher an Game of Thrones, es ist auch näher irgendwie so, wie er sich das auch in den Büchern irgendwie so vorgestellt hat. Das kann ich total nachvollziehen, weil so geht's mir auch mit der Serie, dass sie halt sehr, also ich finde ja, die Bücher von sind ja ganz oft, die haben auch nochmal sowas Leichtfüßiges und die haben auch so ein bisschen mehr Humor drin, als ganz oft die Serie dann irgendwie so hatte, die dann natürlich irgendwie so für das Publikum höchst dramatisch dann auch sein muss. Und die Bücher haben noch ein bisschen mehr so, also beim Lesen habe ich es immer so empfunden, dass es halt irgendwie noch ein bisschen mehr Leichtfüßigkeit irgendwie zwischendrin auch zulässt. Und das fand ich jetzt eben bei Night of the Nine Kingdoms, fand ich halt richtig, einfach richtig gut eingefangen und ich möchte es gerne weitergucken und ich finde es auch gut, dass die Folgen kürzer sind. Mhm. Das ist wirklich so, dass man es gut irgendwie so weggucken kann.
Eigentlich ist es auch ganz gut, dass es jetzt auch so eine Serie gibt, weil man kann ja nicht die ganze Zeit, ich meine, wenn ich mir House of the Dragon angucke, da ist mein Puls hier oben, wenn irgendwie Kristen Cole wieder irgendwas Dummes macht, dann drehe ich mich erstmal wieder komplett auf.
Ja.
Also das war ja bei der Serie ein bisschen anders. Da hatte ich jetzt nicht so ein, ich meine, klar gab es unsympathische Charaktere, aber es war nicht so dieses Adrenalin-Level irgendwie die ganze Zeit, was man bei den beiden anderen Serien teilweise hat. Also deswegen ist es eigentlich ganz nett, dass man mal so eine ein bisschen entspanntere, aber doch interessante Alternative hat.
Ja.
Ich habe mich gefragt, ob sie die Staffel vielleicht, die Serie vielleicht auch in der in der Vorweihnachtszeit hätten releasen können, ob das da reingepasst hätte. Denn es ist nicht so, wie du schon sagst, nicht so hochdramatisch. Es ist so eine nette, witzige Serie, aber ich glaube, so hinten raus wird sie ja dann doch dramatisch. Wahrscheinlich passt sie doch ganz gut, jetzt, wo sie jetzt hier im Januar rausgekommen ist.
Ja, ich finde, sie passt gut irgendwie in dieses graue Kalt war auf jeden Fall.
Ja, ne? Ich glaube, es ist nicht besinnlich genug für die Weihnachtszeit. Mhm.
Neues Jahr, mal eine neue Game of Thrones-Serie quasi.
Ja, genau. Ja.
Und dann ist natürlich die Frage, wie geht's denn jetzt weiter? Also es wird eine zweite Staffel geben, das ist klar. Die findet sich auch bereits in Produktion. Und der Veröffentlichungstermin wird so vermutlich im nächsten Jahr dann sein. Ich vermute mal, ihr zwei freut euch auch schon richtig auf die zweite Staffel, richtig?
Ja.
Ja, ich finde das auch cool, dass die so schnell zu produzieren ist, die Serie. Dass man wieder eine Serie hat, wo man nicht 300 Jahre warten muss, bis die nächste Staffel rauskommt. Genau. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz cool. Ja, generell von der Produktionszeit von House of the Dragon hat man dann bis zur letzten Staffel House of the Dragon, also zur vierten, hat man dann nicht so ein Game of Thrones-loses Jahr wieder, sondern man hat dann immer noch so kurz zwischendurch so ein bisschen Seven Kingdoms.
Ja, das ist wahrscheinlich auch allein schon aus logistischen Gründen das Beste, weil ja der Darsteller von Egg mit dem Namen, Dexter Saul Ansel, genau, Ansel. Der ist es auch nochmal hier, Lob von meiner Seite aus, der das richtig, richtig gut gemacht hat, der das richtig großartig gemacht hat, der wird halt auch älter und du willst ihn natürlich so als diesen kleinen Jungen haben. Und das geht nur, wenn du so kurze Produktionszeitfenster hast.
Ich habe gerade von, was war denn das? Ich glaube, von der Live-Action-Verfilmung von Avatar oder so, die neuen Bilder gesehen von der zweiten Staffel und gefühlt ist einfach Aang irgendwie so 3 Meter groß. Und ich war so, die können doch nicht, wenn die jetzt noch mehr Staffeln rausbringen. Also irgendwann ist der doch einfach erwachsen. Das ist irgendwie ein bisschen weird. Also,
vielleicht gibt es ja neben Digital De-Aging auch irgendwie Digital Shrinking oder so.
Ja. Aber ich bin mir nicht so sicher, weil bei Avatar haben die das ja auch gemeint, dass sie, ich glaube, schon für Teil 4 schon ein paar Sachen auch gedreht haben mit den Kids, weil die älter werden, wo ich mich auch gefragt habe, naja, ihr habt aber literally Sigourney Weaver als Kind, als Avatar-Kind, also ich habe noch nicht so 100%.
Sorry, jetzt bist du von der Avatar-Serie wieder zu
Ja, sorry, oh Gott, sorry, ja, das ist ja wirklich verwirrend. Also ich habe erst über die Avatar-Serie geredet und jetzt rede ich über Avatar, die Filmreihe. Okay. Weil mein Gehirn hat gerade nicht diese Verbindung gemacht, dass es beides gleich heißt. Genau, also ich muss sagen, ich habe noch nicht so 100%ig verstanden manchmal, was jetzt möglich ist und was nicht. Aber es schnell zu drehen ist in dem Fall vermutlich die einfachste Variante.
Ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie hat euch denn die erste Staffel von Seven bzw. Nine Kingdoms gefallen? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Vielen Dank an euch, Lisa und Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis bald. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.